Kapitel 8. Ohne mich geht es nicht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Diese Redewendung haben Sie bestimmt auch schon einmal von Ihren Eltern oder Ihren Lehrkräften gehört, oder? In ihr steckt etwas Wahres. Geht es um Bildung, dann geht es nicht nur um das, was die Gesellschaft anbietet, erzwingt oder weiterentwickelt, sondern auch um die Rolle jedes Individuums in diesem System. Es gibt viele Beispiele von starken Menschen auf der ganzen Welt, die sich gegen das herrschende System gestellt haben und für bestimmte Themen eintreten. Menschen, die aufgrund von Ehrgeiz und Notwendigkeit Großes erreicht haben. Dabei muss Großes nicht immer ein Leistungsziel sein, sondern kann im Kleinen das individuelle Lebensglück bedeuten. Entscheidend ist, ich selbst will es und handele dementsprechend. Dieses Prinzip gilt auch für die Bildung. Ohne Selbstmotivation funktioniert es nicht. Wir kennen alle Situationen aus unserem Alltag, in denen wir uns ärgern, weil andere Menschen wiederholt denselben Fehler machen, ohne etwas dazugelernt zu haben. Nicht immer liegt dabei der Fehler bei den Lehrkräften und Mentoren, sondern häufig auch bei den Lernenden selbst. Denn wenn die Weitergabe von Wissen nicht aktiv eingefordert wird, kann der Prozess der Wissens- und der Fertigkeitsvermittlung nicht richtig umgesetzt werden. Die positive Einstellung dazu, Bildung erlangen zu wollen, ist ein Element der Haltungsbildung. Ist diese Haltung oder Grundeinstellung nicht da, wird man auch nichts dazulernen. Damit einhergehend wird der Begriff des Bildungsbürgers neu definiert werden müssen. Denn ein Bildungsbürger wird in Zukunft nicht mehr derjenige sein, der einer gewissen Gruppe entstammt oder eine hohe Wissensbildung aufgebaut hat. Bildungsbürger wird derjenige sein, der den Willen zur Bildung der eigenen Lebensressourcen entwickelt. Sonita Alisadeh und auch Malala Yousafzai, die 2012 von den Taliban angeschossen wurde, sind herausragende Persönlichkeiten. Ihnen ist es gelungen, ihren eigenen Weg gegen das limitierende System zu gehen. Das sollten wir uns stets vor Augen halten, wenn wir auf uns selbst als Individuum schauen und über die Bildung des Einzelnen nachdenken. Bewegen wir uns nur in den Systemen, die uns durch Eltern, Umfeld und Schule vorgegeben werden, dann verlieren wir unser eigenes Potenzial. Interessanterweise verbirgt es sich genau in den Themen, die uns nicht behagen, vor denen wir uns ekeln oder die uns Angst machen. Haben Sie beispielsweise Angst davor, eine heiße Kartoffel mit bloßen Händen anzufassen? Hassen Sie es, ein dickes Buch zu lesen? Oder wird Ihnen allein bei dem Gedanken an einen Fallschirmsprung schlecht? Dann muss das Bildungsideal Ihnen empfehlen, tun Sie es. Trotzdem und gerade deshalb. Denn Sie selbst spielen die wichtigste Rolle für Ihre Bildung. Unsere Eltern haben versucht, ein möglichst wohlbehütetes Umfeld zu bilden, in denen sich Kinder angst- und sorgenfrei entwickeln können. Sicherlich gilt dies nicht für alle Kinder und einige, beispielsweise Sonita und Malala, hatten weniger Glück. Dennoch ist es vor allem in westlichen Gesellschaften üblich, dass Lernende heutzutage in einer Blase und teilweise sogar verwöhnt aufwachsen. Doch irgendwann sollten wir unseren eigenen Weg gehen, neue Dinge ausprobieren, sei es der erste Vollrausch oder die erste Reise außerhalb Europas, von der unsere Eltern uns immer aus Angst gewarnt haben. Auch Menschen, die von außen betrachtet alles haben, inklusive idealer Voraussetzungen für ein gutes und gebildetes Leben, müssen sich irgendwann Freiräume erkämpfen und ihre eigene Rolle spielen. Ja, das bedeutet raus aus der Komfortzone. Während die Kriegsgeneration noch ums Überleben kämpfen musste und nicht immer genug zu essen hatte, kennen die Generation der Babyboomer und die Generation Y diese Entbehrungen nicht mehr. Das ist gut so und dafür sollten wir dankbar sein. Und trotzdem brauchen wir uns dafür nicht schämen und vor allem nicht anhören müssen, dass wir ja nie im Krieg gelebt haben. Die Dinge verändern sich und alle gemeinsam müssen wir daran arbeiten, dass sich menschliches und tierisches Leid möglichst nicht wiederholt. Aber dennoch hat die Haltung unserer Großvätergeneration an einer Stelle recht. Wir müssen Grenzerfahrungen machen, um zu reifen. Grenzerfahrungen als Schlüssel zur Reife. Der Staat und das System können natürlich nicht dafür sorgen, dass jedes Individuum Grenzerfahrungen macht. Das wäre im Übrigen auch ethisch nicht vertretbar. Stellen Sie sich nur mal ein kleines Mädchen vor, das große Angst vor Ratten hat und nun, gemeinsam mit einem Praxisanleiter, im Rahmen einer Berufserfahrung in die Kanalisation muss. Dieses Mädchen wäre traumatisiert. Das darf und kann der Staat nicht wollen. Was das Bildungsideal aber beinhalten muss, ist die Erkenntnis, dass diese Erfahrung das Mädchen in der Persönlichkeitsreifung weiterbringt. Die Gesellschaft müsste also die Haltung vertreten, das Ausreizen des eigenen Horizonts ebenso zu fördern wie das Erleben von Grenzerfahrungen. Grenzerfahrungen sind dabei nicht planbar und können auch nicht durch das System gestaltet werden. Es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, aus der Bequemlichkeit der eigenen Komfortzone auszubrechen und Grenzerfahrungen zu machen. Die Zeit der Pubertät scheint dazu ideal geeignet. Ist die Pubertät doch eine Phase der Selbstfindung, wie auch der Rebellion gegen die elterlichen Autoritäten. Die Jugendlichen sind stark mit sich selbst beschäftigt und versuchen, sich selbst und ihren eigenen Körper zu verstehen. Während in der Phase der Kindheit eine stärkere Behütung und Bemutterung zu emotionaler Stabilität und Sicherheit führt, muss spätestens mit der Pubertät die Phase der Exploration eingeleitet werden, in der die Jugendlichen bewusst Grenz-, Trauma- und unbequeme Erfahrungen machen sollen, um ein stabiles Selbstbewusstsein zu erlangen. Denn was uns nicht umbringt, bildet uns. Es gibt so viele Gefahren auf der Welt, gegen die eine Persönlichkeit, die nie wachsen und reifen musste, nicht gefeit ist. Daher ist es wichtig, in das Ökosystem der Bildung Elemente einzubauen, die diese Grenzerfahrungen bewusst triggern und den Menschen das Gefühl geben, dass sie etwas selbst und ohne fremde Hilfe geschafft haben. Der daraus resultierende Stolz lässt das Selbstbewusstsein stark wachsen. Geben wir jedoch Menschen immerzu Hilfestellungen und betonen sogar in unserem eigenen Narzissmus, dass sie das nur mit unserer Hilfe und niemals alleine geschafft hätten, wäre der positive Effekt verpufft. Nimmt man den Menschen den Stolz auf das Durchstehen und die Entwicklung von eigenen Kreationen, so nehmen wir der Persönlichkeit ein wichtiges Tool des Wachsens. Die Rolle des Einzelnen war nicht immer so wichtig beim Thema Bildung. Zur Erinnerung: Bildungspolitik entstand aus der Logik heraus, Menschen zu guten Staatsbürgern zu machen. Individualität ist bei dieser Perspektive eher kontraproduktiv. Die Preußen schauten Anfang des 19. Jahrhunderts auf die Franzosen und entdeckten, dass die westlichen Nachbarn durch ein besseres Schulsystem auch bessere Beamte und Militärs ausbildeten. Schnell adaptierte Preußen viele Elemente unter der Anleitung Wilhelm von Humboldts. Der preußische Bildungstheoretiker lebte in einer Zeit, in der die militarisierte Verwaltung noch vorherrschend war. Daher sind auch viele Schulen aufgebaut wie Kasernen. Menschen werden durch Normierung bewertet und in Altersklassenverbänden ausgebildet. Schulgebäude erinnern gar an Kasernen. Im 21. Jahrhundert ist diese Grundvorstellung jedoch überholt. Die Disziplin ist ein wichtiges Element in der menschlichen Erziehung, dennoch ist es mit Blick auf die Zukunft völlig missinterpretiert. Sie sollte nicht aus der militärisch-preußischen Tradition heraus vermittelt werden, sondern aus dem Blick auf das Skillset, das die Menschen in Zukunft wirklich brauchen. Der kategorische Imperativ von Kant steht hier Pate: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Überträgt man den kategorischen Imperativ auf das Bildungsideal, so müsste man automatisch zu ganzheitlicher und praxisorientierter Bildung kommen. Umso erstaunlicher ist die Erfahrung, dass man heute immer noch häufig hört: Da mussten wir früher auch durch, oder das hat uns auch nicht geschadet. Es kann aber nicht darum gehen, dass etwas nicht schadet, sondern darum, dass man einen Nutzen für Gesellschaft und Individuum aus einem Bildungsprozess zieht. Lehrmeistern und Befehlshabern zu folgen ist leicht. Doch die Anweisungen zu hinterfragen und an geeigneten Stellen weiterzuentwickeln, das ist die eigentliche Herausforderung der Bildung. Denn Bildung ist immer getrieben von dem Verständnis der Unendlichkeit. Würden wir die Wissenschaft als final akzeptieren, würden wir unsere menschliche Weiterentwicklung immens hemmen. Im 19. Jahrhundert galten Physik oder Teile der Mathematik als final. Hätte Max Planck die Empfehlung seiner Lehrmeister befolgt und wäre Pianist geworden, weil es in der Physik nichts mehr zu entdecken gäbe, so hätte er nie die Quantenphysik begründen können. Bildung muss daher jedem Individuum die Rebellion gegen das Bestehende zugestehen. Die Rebellion gegen die elterlichen Vorgaben und gegen die Lehrenden. Denn nur die Rebellion hat die Chance, das Bestehende weiterzuentwickeln und zu hinterfragen. Hätten die Frauen nicht gegen die patriarchalischen Systeme rebelliert, die Afrikaner nicht gegen die Kolonialherren und die Kinder nicht gegen ihre Eltern, dann dürften wir uns heute nicht über emanzipierte Persönlichkeiten und Kulturen freuen. Gute Ideen? Her damit! Jeder von uns sollte also etwas dafür tun, dass sein eigener Bildungsprozess voranschreitet, indem er die eigene Komfortzone und auch die Begrenztheit des Denkens durchbricht. In einem Kreativitätstraining im Rahmen eines Innovationswettbewerbes in Kamerun, der NGO Reach Out Cameroon, wurde auf große Tafeln geschrieben, dass keine Idee dumm ist und über alles gesprochen werden kann, darf und soll. Nachdem anfangs Skepsis herrschte, da die Menschen diese Herangehensweise aus ihrem institutionellen Bildungssystem nicht kannten, blühten Erwachsene auf wie Kinder. Die Menschen begannen zu verstehen, dass ihre eigene Perspektive wichtig ist und Bedeutung hat. Sie entwickelten gemeinsam Low-Tech-Innovationen, um die dörfliche Gemeinschaft in Tolé, einem 2000-Seelen-Dorf im Südwesten Kameruns, weiterzuentwickeln und innovative Business-Konzepte zu etablieren. Seitens der Organisatoren wurde dabei nichts anderes gemacht, als einen Rahmen, ein System zu schaffen, in dem sich Gedanken und Emotionen entwickeln dürfen und nicht im Keim erstickt werden. Anschließend wurden die Ideen in bilateralen Gesprächen zur Marktreife weiterentwickelt und mit Hilfe einer lokalen Bank, der Tolé Tea Credit Union, finanziert, wenn Aussicht auf Erfolg bestand. Interessanterweise haben sich aus 100 eingesandten Ideen 8 finanzierte Neugründungen entwickelt, von denen nach Ablauf der Jahresfrist noch 7 existierten. Die dafür bereitgestellten finanziellen Mittel von nur 100 US-Dollar waren gut investiert. Die Menschen sollten in einem geschützten Denkraum arbeiten und ihre Prämissen wurden immer wieder durch provokante Fragen getriggert, um parallel Denkstrukturen und Perspektiven aufzubrechen. So konnten sie ihre eigene Rolle besser wahrnehmen. Dabei wurde keine Lösung vorgegeben, sondern ihr eigenes Denken angeleitet. Denn der Stolz auf die eigene Idee und das Verlassen der eigenen Perspektiven lässt die Persönlichkeiten wachsen. Nicht nur im Praktischen, sondern auch im Theoretischen ist das Verlassen der Komfortzone wichtig, um zu reifen. Professorin Maya Göpel hat dazu einen wichtigen Denkanstoß in ihrem Buch »Die Welt neu denken« geliefert. Ihrer Ansicht nach haben sich die Voraussetzungen durch die globale Industrialisierung so stark verändert, dass wir mit klassischer Wachstumsdenke nicht mehr weiterkommen. Bereits im Bericht an den Club of Rome mit dem Titel »Grenzen des Wachstums« von 1972 wurden die bestehenden wachstumspolitischen Denkmuster hinterfragt und im Zeitverlauf eine Postwachstumsgesellschaft gefordert. Eben jenes revolutionäre Denken ist eine wichtige Komponente in der Bildung, da die von der Elterngeneration angenommenen Prämissen hinterfragt und Anpassungen vorgenommen werden. Die Rolle des einzelnen Menschen ist von entscheidender Bedeutung für den individuellen und gesamtgesellschaftlichen Bildungsprozess. Denn der Wunsch nach Bildung kann nicht verordnet werden, sondern muss gewollt sein. Konzentration auf das Wesentliche. Haben Sie schon einmal mit dem Fahrrad gegen den Wind angekämpft? Oder sich im Meer von der Strömung der Wellen treiben lassen? In diesen Situationen ist es wichtig, sich nicht wie ein Besessener an ein Tempo zu halten, sondern sich den Umständen anzupassen, also während des Ritts auf einer Welle Kraft zu sparen und im Windloch stärker zu strampeln, um von der nächsten Böe Geschwindigkeit aufzunehmen. Klingt logisch, oder? Und doch strampeln wir Menschen häufig, aus Prinzip, mit der gleichen Geschwindigkeit, kämpfen gegen die Kraft der Wellen an. Der Grund ist simpel, aber folgenschwer. Wir hören aus alter Gewohnheit auf das, was andere von uns erwarten und wollen. Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie vielleicht 15 Minuten Ihres Tages für das Lesen der Post aufwenden. Davon sind möglicherweise 2/3 Werbung. Sie verschwenden also jeden Tag 10 Minuten für das Lesen von Dingen, die für Sie völlig irrelevant sind, weil die Werbeindustrie Ihnen das ungefragt vorsetzt. Viel dramatischer ist die Situation in den Medien, insbesondere in den sozialen. Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Facebook, Instagram oder Snapchat-Account durchgescrollt? Was haben Sie gelesen oder gesehen, das für Sie relevant war? Und wie viel Ihrer Lebenszeit wurde Ihnen dabei durch Vermarktung gestohlen? Hier soll klar werden, dass eine bewusste Entscheidung, womit wir unseren Horizont erweitern, ebenso wichtig ist. Wir sollten also die Fähigkeit ausbilden, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn wir haben immer die Wahl, ob wir Buch A oder Buch B lesen, die Nachrichten schauen, uns mit Freunden unterhalten oder den Großeltern einen Besuch abstatten. Nur lassen wir uns erstaunlich oft von unserem Umfeld so stark beeinflussen, dass wir nicht das tun, was wir wollen, sondern das, was andere von uns erwarten. Das kuriose Detail: an dieser Stelle sind wir irgendwie blind. Hilflos gegenüber der Steuerung durch externe Einflüsse merken wir häufig gar nicht, wie wir fremdgesteuert leben. Die größte Gefahr steckt dabei in den Einflüssen von außen, die im Verborgenen stattfinden. Der subtile Rat oder der Vorschlagsalgorithmus, der unseren eigenen Vorlieben folgt. Wir sollten uns darüber klar werden, dass jeder in gewisser Weise auch von außen gesteuert wird. Kennen wir die Gefahr, dann können wir uns besser auf das konzentrieren, was wir wollen. Wie kann es uns also gelingen, nicht gegen die Welle zu schwimmen, sondern symbiotisch und im Einklang mit unserer Umgebung, ohne uns dabei an Land spülen zu lassen, wenn wir eigentlich weiter aufs Meer wollen? Empfehlenswert ist das Gelassenheitsgebet des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Es ist durchaus lebensnah und allgemein gültig und kann auch nicht-religiösen Menschen Halt und Orientierung geben. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Im deutschen Sprachgebrauch kennen wir alle den Ausdruck gegen eine Wand laufen. Um in unserem Bild der Welle zu bleiben, würde man eher sagen, gegen eine Welle schwimmen. Das kostet uns zu viel unnötige Energie. Wir sollten lernen, unsere Energie auf Sinnvolles und für uns selbst Relevantes zu konzentrieren. Die Lehre aus diesem Mantra ist im neuen Bildungsideal wichtig. Die Entscheidung, worauf wir uns konzentrieren wollen, wird uns nämlich zu häufig durch Dritte abgenommen. Algorithmen treffen für uns die Vorauswahl und schränken unsere Perspektiven ein. Auch unsere bisherigen Erfahrungen und unser Wissen begrenzen uns, wenn wir nicht nach neuen Ufern suchen. Das Gleiche gilt für Lebenserfahrungen und das Wissen unserer Eltern und Lehrenden. Der Joker ist, die Wahl zu haben. Es gibt da diese Geschichte eines afrikanischen Mädchens, das noch als Baby zur Adoption durch ihre Mutter freigegeben wurde, um eine ordentliche Schulbildung und die Chance auf eine vernünftige berufliche Karriere zu bekommen. Später lernen sich Mutter und Tochter kennen. Spannend daran ist, dass die Tochter nicht verstand, warum ihre Mutter sie abgegeben hatte. Denn sie wollte selbst keine Karriere machen, sondern Hausfrau und Mutter sein. Im Gespräch mit ihrer Mutter stellte sich heraus, dass die Mutter damit überhaupt kein Problem hatte. Im Gegenteil, ihr ging es darum, ihre Tochter in die Lage zu versetzen, die Wahl zu haben, die sie selbst nicht hatte. Die Wahl zu haben versetzt uns in die Lage der Fokussierung. Meist entscheiden wir jedoch unbewusst und ohne uns über die langfristigen Konsequenzen im Klaren zu sein. Daher ist es wichtig, ein besseres Verständnis und Gefühl dafür zu entwickeln, wie hart viele unserer Vorfahren dafür gekämpft haben, dass wir heute die Wahl haben. Und dort, wo diese Option nicht besteht, sollte alles dafür getan werden, es Menschen zu ermöglichen. Dazu müssen wir der Bedeutung der Wahl wieder mehr Gewicht geben, damit Menschen Entscheidungen treffen, die für sie richtig sind und nicht nur aus Sicht ihrer Umwelt. Erst dann wird es uns gelingen, Mündigkeit, Selbstbestimmtheit und Glück des Einzelnen zu steigern und langfristig in einer gesünderen Gesellschaft zu leben.